Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um das Berufsbild von UX-Professionals. Dominik hat Thomas Jackstedt zu Gast und unterhält sich mit ihm über die Sichtweise dieses Berufsbilds. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Wir erleben alle in den ganzen letzten Jahren, dass sich verschiedene Berufe im Laufe der Zeit immer und immer wieder verändern, teilweise neu erfinden, teilweise einfach nur an die neuen Situationen anpassen. Ein Berufsbild, das gerade besonders im Fokus aussteht, sind die UX-Professionals, also die Menschen, die sich um das Nutzungserlebnis kümmern. Was das aber vielleicht auch für uns als Produktmenschen im Allgemeinen bedeuten kann. Egal, ob wir jetzt selbst UX-Professional sind oder als Product Owner, Product Manager oder Product Lead unterwegs sind, darüber möchte ich heute mit einem Gast sprechen. Und heute an meiner Seite ist der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Magst du vielleicht, bevor wir richtig in die Diskussion einsteigen, einmal dich denjenigen vorstellen, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten?
Sehr gerne. Ich bin Thomas Jackstedt, aktuell Präsident der German UPA, also vom Berufsverband der deutschen UX- und Usability Professionals. Und wir befassen uns eben gerade sehr aktuell mit dem Thema, wie sich unser Berufsstand weiterentwickelt.
Da ihr euch gerade mit dem Thema beschäftigt, ist die erste Frage, die sich mir eigentlich fast schon aufdrängt, warum? Also warum beschäftigt ihr euch gerade mit diesem Thema?
Es gibt tatsächlich mehrere Gründe, die uns dazu bringen. Einer, und das ist der offensichtlichste, ist der Umwälzungseffekt, den KI auf unsere Branche, aber auch viele andere Branchen hat. Aber darüber hinaus ist gerade bei uns UX-Professionals in den letzten Jahren noch einiges weiteres passiert, gerade auch, wie wir uns in Entwicklungsteams zum Beispiel integrieren und wie wir erkennbar sind und wie wir unseren Mehrwert klar machen. Das ist nicht mehr ganz so trennscharf, wie es vielleicht schon mal war. Und wir können das sehr einfach festmachen in einem Thema. Und das sind so die Rollenbezeichnungen, die wir haben. Da kann jeder vielleicht für sich mal überlegen, wie UX-Professionals in den eigenen Teams sich so nennen. Von Strategic Designern, UX-Designerinnen, Service-Designer und, und. Da gibt es ein sehr breites Angebot an Namen, die teilweise nichts mit irgendeinem Standard zu tun haben und eher so marketinggetrieben sind. Das zerfranst aber so ein bisschen, wie wir wahrgenommen werden und macht uns schwieriger für Teams greifbar. Und daran wollen wir eben innerhalb von diesem Diskussionsprozess, den wir gerade führen, das Berufsbild zu schärfen, arbeiten.
Für mich vollkommen nachvollziehbar. Ich habe vor einigen Monaten einen LinkedIn-Post gesehen von Duolingo, wo kommuniziert worden war, wir nennen uns jetzt, also vom, ich glaube vom Vice President UX oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber den Kommentar gelesen habe, wir nennen uns jetzt nicht mehr UX, wir nennen uns jetzt Product Experience. Was innerhalb der Kommentare zu diesem Blogpost, zu dem LinkedIn-Post, dann auch zu wildesten Kommentaren führte. Pro und Cons. Jacob Nielsen beispielsweise dann mit eher sehr dagegen arbeiten, andere, die das sehr begrüßt haben. Jetzt denke ich mir als klassischer Produktmanager oder Product Owner, okay, wo ist jetzt die Unterscheidung dann auch zu anderen Produktrollen und nur weil man Produkte vorschreibt und so weiter? Also ich verstehe schon, dass hier ein Bedarf nach Klarheit herrscht.
Genau, und das ist ein Punkt, den wir halt da aufgreifen wollen. Ganz wichtig, das ist eine Diskussion, die gerade bei uns läuft, die wir als German UPA eben mit Mitgliedern und anderen Leuten aus der Branche führen. Aber es gibt noch, Stand heute, keine Antworten. Wir wollen diese Diskussion ganz bewusst offen halten, um ein möglichst breites Meinungsbild einzuholen, um dann zu einem Ergebnis zu kommen, das eben nicht nur, wie du angesprochen hast, eben von einzelnen Meinungsführerinnen da irgendwas eine Aussage kommt oder von einzelnen Firmen eine Aussage kommt. Denn wir müssen immer im Blick behalten, gerade sowas wie Rollenbilder und deren Einordnung sind nicht nur für die einzelne Person wichtig, sie sind auch wichtig für die Zusammenarbeit in Teams. Darüber hinaus auch über Recruiting natürlich sehr, sehr wichtig, weil das für den ganzen Bewerbungsprozess einfach essentiell ist und den Ausschreibungsprozess bis hin dazu, dass es sogar für Weiterbildungsorganisationen natürlich sehr wichtig ist zu wissen, in welche Richtung gehen wir denn und da eine Orientierung zu schaffen, das ist aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig. Deshalb haben wir eben in diesem Prozess auch noch integriert Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen, um auch da eine möglichst breite Basis zu haben. Das ist definitiv ein komplexer Vorgang, den wir da uns auferlegt haben, aber wir wollen damit eben zum Ziel kommen, mehr Klarheit zu erreichen in dieser ganzen Rollendiskussion. Die wird und die ist auch schon länger im Gange, das wird auch noch so bleiben. Da können wir aber als Berufsverband keine exakte Festlegung treffen, denn jede und jeder kann sich in seiner Berufsbezeichnung in Deutschland nennen, wie er sie mag. Wir können aber eine Empfehlung geben und diese Richtschnur hoffentlich führt dazu, dass die Orientierung besser wird und dass wir als UX-Professionals mit dem Wert, den wir liefern wollen, also das Produkt, der Service, den wir erzeugen, dass der für unsere Nutzerinnen verständlich ist, dass der menschenzentriert entwickelt ist, dass da dementsprechend eine gute Nutzbarkeit besteht. Ja, dass wir das hinbekommen, ist eben unser Ziel damit.
Ich finde es total gut, für Klarheit zu sorgen. Klarheit innerhalb der Organisation, Klarheit über Organisationsgrenzen hinaus. Wir hatten häufiger schon Diskussionen in verschiedenen Unternehmen, in denen wir auch als Unterstützung auch schon mal reingehen. Alleine so Rollen, klassischerweise, ne? Was zum Beispiel, was macht ein Product Owner, was macht sie nicht und so weiter. Also diese Rolle näher zu beschreiben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf der einen Seite akzeptieren, dass man das genauer in der Organisation beschreiben muss. Aber es braucht ein gemeinsames Verständnis auch über die Organisationsgrenzen hinaus, da eben Menschen nicht einmal in die Organisation eintreten und für immer da bleiben. Das bedeutet, ich habe Unternehmen gehabt, die habe ich begleitet, die haben gesagt, nee, das ist jetzt halt unsere Definition von Product Owner. Aber wenn die zu sehr von der öffentlichen Meinung, der öffentlichen Erwartung abweichen, dann fällt es natürlich auch schwer, neue Mitarbeitende zu finden, die sich dann auch passend bewerben. Weil dann bewerbe ich mich für etwas, was ich eigentlich gar nicht wollte, weil da ein anderes Verständnis ist. Weil natürlich auch da müssen wir was finden. Jetzt interessiert es mich besonders, wenn du schon sagst, ihr versucht das jetzt auf Gesamtebene zu erarbeiten. Was genau macht ihr denn? Also was ist so dieser Prozess des Ausentwickelns, des Klarheitsschaffens und so weiter? Wo fängt man da an? Was macht ihr?
Erster Punkt, und den versuchen wir voranzutreiben, ist Bewusstsein schaffen. Deshalb nehmen wir das Thema mit auf Konferenzen. Wir spiegeln das mit unseren Mitgliedern. Wir sind in Podcasts wie heute unterwegs, um einfach klarzumachen, dass wir als UX-Professionals uns da bewegen. Das ist die Wirkung erstmal nach außen, um natürlich eine möglichst breite Basis zu haben an Leuten, die mitarbeiten wollen. Und das wirkliche Mitarbeiten organisieren wir, indem wir eine Serie von Workshops gestartet haben. Da sind wir aktuell dabei, über eine Art von Selbstverständnis, ein Verhältnis zu den Rollenbeschreibungen aufzubauen. Natürlich basiert auf den Normen, die es gibt, denn glücklicherweise haben wir da zumindest mal einen Fixpunkt, an dem man sich orientieren kann. Wir haben aktuell ein Gremium schon gebildet, was sich erstmal um die Einteilung, Clustering der Themen kümmert und wir werden das Ganze weiter fortsetzen und dann Stück für Stück einzelne Teile daraus eben veröffentlichen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt bereits ein Berufsbild UX-Professional von der German UPA, aber auch das ist sehr nach innen gerichtet. Ziel ist es jetzt eben auch mit dieser Neufassung und Erweiterung des Berufsbildes, das auch so für Nicht-UX-Professionals anschlussfähig, gut verdaubar zu machen, dass man eben auch das als anderes Teammitglied, HR, jemand, der in einer Weiterbildungsorganisation arbeitet, eben aufnehmen kann, nutzen kann für zum Beispiel eben Ausschreibung, für die Beschreibung von Inhalten, basierend auf bestimmten Weiterbildungen zum Beispiel. So, dass man da einen Mehrwert schafft und dass wir das nicht nur nach innen gerichtet, wie wir das hinbekommen, sondern eben nach außen, wird Teil einer Kommunikationskampagne sein, sobald wir mit dem Berufsbild eben klar genug sind, dann werden wir damit nach außen gehen, um das eben mit einer möglichst großen Reichweite zu verbreiten.
Ich sehe jetzt so implizit auch die Einladung mitzuwirken oder da auch Rückmeldungen geben zu können. Dafür wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir einmal uns überlegen, was sind denn die aktuellen Erkenntnisse, die du so hast? Mhm. Was sind so Punkte, die dir jetzt schon aufgefallen sind, die du jetzt schon gerne auch teilen willst? Egal, ob es Antworten sind oder einfach Fragen, die man entdeckt hat.
Genau, also neben den Themen, die wir jetzt eben hatten, was Rollen angeht, und ich glaube, das haben wir jetzt auch schon gut beleuchtet, haben wir natürlich die ganz große Veränderung durch künstliche Intelligenz. Da passiert gerade sehr, sehr viel und es passiert gerade sehr, sehr schnell. Und als ersten Schritt muss man sich, glaube ich, erstmal vergegenwärtigen, was ist denn jetzt eigentlich das andere an diesem Tool KI im Verhältnis zu dem, was davor uns die Digitalisierung gebracht hat. Und vielleicht einen kleinen Exkurs da mal anzufangen. Digitalisierung ist ja vor allen Dingen erstmal der Punkt, dass man durch immer wieder Kopieren von Informationen sie super schnell verbreiten kann, zeit- und ortsunabhängig ausspielen kann. Also Digitalisierung heißt, du kannst alles so oft du willst haben, wann du es willst und wo du es willst. Das kannst du mit Digitalisierung erreichen. Das heißt, Digitalisierung ist eine super Kopiermaschine. Und der Unterschied eben jetzt zur künstlichen Intelligenz ist, dass mit dieser Menge an Daten, die wir haben, jetzt diese Maschinen fähig sind, nicht Kopiermaschinen zu sein, sondern diese ganzen digitalen Maschinen, die wir haben, sind eben Erzeugungsautomaten. Und zwar für alle möglichen Modalitäten. Und das ist dann auch schon der nächste Step obendrauf, über den man sich einfach bewusst sein muss. Wir reden per se in all unseren Erzeugnissen jetzt immer davon, dass man zwischen den verschiedenen Modalitäten sowohl beim Erzeugen hin und her wechseln kann, als auch, wenn sie in der Hand der Nutzerin oder in der Hand des Nutzers sind, auch noch die Modalität geändert werden kann. Und was ist die Modalität jetzt? Nun, wir spielen ein Video aus auf Englisch. Eine Nutzerin kann sich das ansehen und kann deutsche Untertitel lesen, weil sowohl der Umbruch von Text mit Ton zu Bild und Übersetzung in eine andere Sprache möglich ist durch eine KI-Unterstützung. Das können wir und müssen wir bei der Produktentwicklung mitdenken. Die Produkte und Services, die wir ausliefern, wie genau die sich anfühlen werden, bestimmen auch jetzt die Nutzenden mit.
Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir tatsächlich an verschiedenen Stellen sehen wir immer diese Diskussion. Und eigentlich ist es ja eine zweiteilige Diskussion, das hast du gerade schon gesagt. Auf der einen Seite, welche Tools, welche Prozesse, welche Arbeitsweisen nutzt man selbst? Also sozusagen alles so Richtung Gen AI, Large Language Models und andere KI-Tools etc. für meine Arbeit als UX-Professional. Ist auch in dem Produktbereich natürlich total spannend gerade. Und auf der anderen Seite auch, welche neuen Skills brauche ich vielleicht als Produktschaffender, als Mensch, der ein Produkt gestaltet, damit das, wenn es KI-basiert ist, an bestimmten Stellen beispielsweise, auch bei den Menschen in einer gezielt und möglichst positiven Art und Weise wahrgenommen werden kann. Wir haben eine alte Folge von mir zum Thema UX in 30 Jahren oder in der Zukunft, wo ich davon ausgehe, vielleicht ist es eher so auch mal vielleicht sowas wie ein Beziehungsdesigner. Also wie will ich eigentlich einen Chatbot gestalten, der auf LLM-Technologie basiert? Wie soll die Person oder die virtuelle Person wahrgenommen werden? Ich glaube, das ist eine schöne Herausforderung, eigentlich diese beiden Stellbeine dann im Bereich AI.
Das ist richtig. Und der Punkt ist eben da, mit den Methoden, die wir haben, sind wir eben so weit, dass wir sagen, wir erfassen Bedürfnisse und wir erzeugen dann Lösungen, die umgesetzt werden können durch ein Entwicklungsteam. Und genau das Thema müssen wir einfach hier aufbrechen. Dieses, wie die Lösung hier aussieht, wird durch die Nutzenden einfach mitverändert. Und davor dieser Prozess, der bricht eben durch diese Erzeugungsmaschinen eben auch auf, weil ich in jeder Phase dieses Prozesses mir jetzt immer überlegen kann und sollte, ist das menschliche Arbeit oder ist es teilautomatisierte Arbeit, indem man eben mit einer künstlichen Intelligenz für einen Projektabschnitt zusammenarbeitet. Und ich rede da ganz bewusst von Zusammenarbeiten, denn es wird auf jeden Fall immer so sein, dass um gute Qualität zu erzeugen, es zumindest mal noch eine Aufsicht und eine Qualitätskontrolle braucht. Als Beispiel, wenn man jetzt über die Erstellung von einem Screen Design oder einem Wireframe redet. Das haben wir in den letzten Jahren mit Masse gemacht als UX-Designerinnen. Und um ehrlich zu sein, die tollste Beschäftigung war das nicht. Abendelang noch da zu sitzen, um für das nächste Meeting am nächsten Tag noch verschiedene Screen-Varianten vorzubereiten, die dann entweder mit Nutzerinnen gespiegelt werden konnten oder irgendwie für Stakeholder aufbereitet worden sind. Und manche davon haben nur ein paar Minuten in so einem Meeting überlebt. Das ist also ein Thema, da wurde viel auch einfach menschliche Arbeitskraft, menschlicher Idealismus in die Tonne geworfen. Wenn ich jetzt natürlich viele Versionen mir erzeugen lassen kann über ein KI-Tool, dann als Mensch nur drüber schauen muss, ist das ähnlich wie der Wechsel von früher haben Menschen einfach in einer Produktionslinie jeden Schritt manuell gemacht und jetzt ist es immer mehr der Fall und das ist gerade in der Produktion schon länger so, dass Menschen eher eine überwachende Funktion einnehmen. Die harte körperliche Arbeit wird immer mehr von Maschinen übernommen. Jetzt sind wir bei einem Punkt, wo man sagen kann, die harte geistige Arbeit, und das ist ganz klar, das heißt, insgesamt wird auch weniger davon an Arbeit bei Menschen überbleiben, die geben wir an Maschinen. Das heißt aber auch, ich muss Qualität einschätzen können, ich muss sie beurteilen können und ich muss mir natürlich auch Gedanken machen, wie fügt sich das alles in ein Gesamtbild ein? Das heißt, wir reden hier auch von einer Orchestrierung von verschiedenen Tools. Wie kann ich die entlang meiner Arbeitsprozesse eben integrieren?
AI ist ja ein Thema, das sehr offensichtlich ist. Was sind denn neben AI noch Themen, die jetzt schon auffällig sind, die jetzt schon klar sind und wenn sie nur als Fragen existieren?
Da sind wir jetzt so ein bisschen eigentlich, na gut, einen habe ich da noch, ehrlich gesagt. Ein weiteres Thema, was sich da ganz klar zeigt, ist, dass wir als UX-Professionals, die wir als Verband ja vertreten, eine klare Aussage darüber machen, was eben genau heißt Professional und was ist die Abgrenzung zu einem Amateur. Es heißt nicht, dass ein Professional per se qualitativ die besseren Ergebnisse bringt. Ein engagierter Hobbyfotograf auf einer Hochzeit kann genauso gut sein oder sogar besser wie eine bezahlte Fotografin, ein bezahlter Fotograf. Aber natürlich, wenn ich einen Professional buche für einen bestimmten Auftrag, dann kann ich mich eher darauf verlassen, eine Qualität zu bekommen. Ich kann mich auf Timelines verlassen. Ich kann mich auf das Werkstück in seiner Gesamtheit mehr verlassen und nicht, dass eben ein Amateur, der die Dinge tut, die ihm oder ihr besonders Spaß machen und da stark ist, aber vielleicht in allen anderen Themen rum vielleicht nicht so sehr engagiert, da ist halt immer ein Unterschied. Und das kann man übertragen, dass wir auch da klar machen müssen, was ist eben der Unterschied, was ein Professional tut. Und insgesamt ist es weiterhin auch das Thema, die Unterscheidung zu machen zwischen der wirklichen Gestaltung und wo vor allen Dingen hebt sich eine Gestaltung von Kunst ab. Und auch da kann ich ein Bild mitgeben. Kunst muss nicht verständlich sein. Kunst soll dich zum Denken anregen. Kunst soll dich vielleicht sogar einfach stören. Und das ist genau anders als das, was wir als UX-Professionals wollen. Die Lösungen, die wir erzeugen, sollen dich nicht zum Nachdenken bringen, sondern einfach verständlich sein. Sie sollen dich nicht stören, sondern sie sollen dich einladen, sie zu bedienen und sie für deinen Anwendungsfall nutzen zu können.
Was siehst du denn momentan im Rahmen der ganzen Diskussion als einen Punkt der Veränderung, der besonders auch die Zusammenarbeit mit Produktteams, vor allem den Rollen Product Owner, Product Manager, Product Lead und so weiter vielleicht betrifft? Also auf was für Änderungen können wir uns vielleicht als Produktmenschen einstellen, die da in Zukunft auf uns warten?
Das ist jetzt so ein Gegenpol zu dem, was ich sage, wir müssen unsere Rollen schärfen. Künstliche Intelligenz ist natürlich auch ein Fähigkeitserweiterer. Es ist nicht klar, ob aus gestalteten Artefakten Code erzeugt wird und die Arbeit von dem Coding-Team weniger wird oder ob die Arbeit von einem Gestaltungsanteil in einem Team kleiner wird, weil das, was Gestaltung macht, rein durch eine KI übernommen wird und jemand anderes mit einer Teilrolle da nochmal drüber guckt und dann wird es gebaut. Ich glaube, das ist gerade noch ein sehr, sehr offenes Feld, wo wir nicht wissen, wie wir in ein paar Jahren Team-Setups haben, was eben den wirklichen Anteil menschlicher Arbeit angeht. Wo werden wir überall mit einer guten Qualität durch künstliche Intelligenz unterstützt werden können, ist einfach noch nicht ausgemacht. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir einfach jetzt sehen muss, wie die Fortschritte da sind. Die Bestrebungen an allen Ecken und Enden sich weiterzuentwickeln sind da. Coding-Tools werden schon sehr, sehr stark unterstützt mit eingebauten KI-Agenten, werden grundsätzlich sehr stark vorangetrieben. Auch dieses Thema Vibe-Coding, was unterwegs ist, spielt ja so ein bisschen die Rolle, dass man das ja so fast komplett ablösen will. Da bin ich mir ein bisschen am Zweifeln, ob das wirklich funktionieren kann. Aber natürlich wird auch da der Anteil an menschlicher Arbeit weniger werden. Das heißt, insgesamt kann man sagen, dass wir als Menschen mit KI im Team arbeiten werden. Ob das dann eigene eigene Entität im Team ist oder wir einfach nur sagen, das ist ein Tool, was Menschen einsetzen. Da sind wir, glaube ich, jetzt wirklich bei dem Punkt, das müssen Teams für sich selber auch rausfinden, auch in welchem Umfang können und wollen sie das einsetzen. Nicht überall kann man ja auch KI-Tools einsetzen, je nachdem, für welchen Bereich man baut. Aber das ist auf jeden Fall die Veränderung, die ich sehe, wie genau die Arbeit zwischen den verschiedenen Menschen im Team mit den verschiedenen, ich sage jetzt mal, Blickrichtungen, in unserem Fall der Blickrichtung UX, sein wird. Das ist noch nicht ausgemacht, glaube ich.
Ich glaube, es wird auch vor allem besonders spannend in dem Kontext. Wir machen Sachen leichter für Menschen. Wir machen aber auch Expertise leichter zugänglich. Bedeutet, ich sehe eine Tendenz von nicht nur von Product Ownern und ähnliches, sondern auch von Führungskräften und anderen Bereichen, leichter auf Wissen oder auf Textfertigkeiten anderer Branchen, anderer Disziplinen, anderer Professionen zuzugreifen. Also ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass auch Product Owner oder Product Manager oder wie auch immer sich verändern in der Art und Weise, wie sie arbeiten und jetzt Aufgaben übernehmen, die sie vorher so nicht übernommen haben, weil bestimmte Sachen vielleicht einfach schneller, einfacher über KI-Tools und so weiter gehen. Mhm.
Und das ist ein Punkt, da hat Nielsen Norman vor ein paar Wochen ein Video auch rausgebracht dazu, dass sie ganz klar Trends sehen zu einer Generalisierung, das heißt wirklich weg vom Spezialisten. Da werden, so sagen sie es, und das ist Tatsache auch, glaube ich, eine Richtung, die zu sehen ist, dass wirklich absolute Spezialfähigkeiten nur noch seltener von Menschen gemacht werden, dass man da eben Lücken füllt und eben diesen Fähigkeitserweiterer dazu führt, dass die Generalisten eher eine Chance gerade haben, am Markt zu bestehen und in Teams auch Wert zu stiften, weil sie eben erkennen, was kann ich selber, wo setze ich Tools ein, wie setzen wir das Team auf, sodass wir insgesamt eben ja nicht nur Output, sondern Outcome erzeugen können.
Siehst du durch eine Reorientierung des Berufsstands und gerade auch nicht jetzt AI, sondern ganz generell Herausforderungen, die vielleicht sogar auch die Nutzerorientierung, die Erlebnisorientierung von Produkten gefährden könnte?
Gefährden Tatsache nicht. Ich sehe es eher aus einem anderen Blickwinkel. Wenn wir uns jetzt mit weniger Aufwand Lösungen erarbeiten können, die den Nutzenden Wert stiften, dann kann man vielleicht auch einen Schritt zurückgehen und noch schauen, wie sieht denn wirklich das komplette Bild aus? Einfaches Beispiel dazu: Ich kann ein ordentliches Interface für einen Fahrkartenautomaten bauen, aber dann bin ich eben nur bei diesem digitalen Moment am Fahrkartenautomaten. Alles andere drumherum, wo steht der, habe ich einfach neben dem Zeitdruck, der sowieso da ist, weil niemand geht ja sehr rechtzeitig zum Fahrkartenautomaten, um dann irgendwie rechtzeitig vor Abfahrt einer Bahn noch zu buchen. Das will man immer schnell machen. Aber was sind die anderen Randparameter? Ist es eine dunkle Ecke und vielleicht ein nicht so schöner Platz, wo man sich aufhalten will? Sind da noch andere Menschen, die zusätzlich noch sozialen Druck aufbauen? All die Themen kann man dann eben zu Themen wie der reinen Bedienbarkeit und der Barrierefreiheit von so einem Automaten eben auch noch mitdenken. Das heißt, die Gesamtqualität der Lösung kann damit sogar noch besser werden. Wenn wir die Basics KI-unterstützt hinbekommen, können wir uns eben über solche Randfaktoren und das komplette Bild deutlich mehr Gedanken machen.
Der Gedanke meinerseits kommt vor allem aus der Erfahrung heraus, dass wir immer noch zur Beurteilung der Ergebnisse von KI-Tools, nur als eines von vielen Beispielen, eine gewisse Expertise brauchen, um das eben auch in unseren Kontext zu setzen. Und jetzt hast du gerade den Fahrkartenautomaten genommen. Jetzt kann ich aber auch überlegen, na gut, ich weiß, ich muss diese Research dafür machen und jetzt mache ich vielleicht KI-basierten Research und vielleicht mache ich den eben, wie es manchmal so alt ist. Ich setze ein Tool ein, aber ich nutze es halt irgendwie falsch oder fehlerhaft. Und vielleicht bin ich sogar so ganz dreist und sage, ja, warum soll ich jetzt nur selber Daten erheben? Ich frage meine KI, was sie halt glaubt. Also ist irgendein LLM, da werden ja schon irgendwelche Daten quasi dahinter liegen. Da wird wahrscheinlich irgendwas Ähnliches sein wie bei mir. Und dann erzeuge ich virtuelle Research-Daten, mit denen ich dann Entscheidungen treffe für nicht virtuelle Nutzerinnen und Nutzer. Das ist so der Gedanke, wo ich mich frage, ob wir da nicht eventuell auch durch eine Umstellung mal sagen, naja, du musst jetzt nicht mal alles ein UX-Professional machen, sondern es kann auch KI-basiert vielleicht unterstützt werden oder ähnliches, das eine oder andere Tor aufmachen für Herausforderungen.
Ich glaube, die letzten Momente haben schon ein bisschen gezeigt. Ich bin ja auch immer ein Freund davon, sowas in ein Bild einzubetten. Und wenn die Aussage bis jetzt ganz oft war, dass Stakeholder X, Stakeholderin Y eigentlich schon weiß, was die Nutzerinnen brauchen, kann der neue Satz, glaube ich, nicht einfach sein, ja, die KI weiß schon, was die Nutzerinnen brauchen. Das führt, glaube ich, einfach zum gleichen Ergebnis, nur dass es noch schneller erzeugt ist. Aber die Geschwindigkeit da hilft uns dann auch nicht mehr weiter. Von dem her glaube ich nicht, dass das der Weg ist. Aber was wir mit KI natürlich auch machen können, und das kann sie per se sogar sehr gut, man kann Entscheidungen mit KI sehr gut simulieren. Und das ist ein Punkt, der noch sehr offen ist. Es sind gerade ganz viele Gestaltungstools, sowohl wird für eine visuelle Gestaltung, Frontend-Gestaltung, Nutzerinterface-Gestaltung, aber auch für Coding unterwegs, für alles andere auch, für Video und so weiter. Aber diese Simulationstools, was genau bedeutet denn, wenn wir A, B oder C als Option machen in unserer Produktentwicklung? Da kann man, glaube ich, noch viel mehr machen. Und das ist, glaube ich, wertstiftender, als zu versuchen, über eine KI so ein bisschen abstrahiert rauszufinden, was Nutzende eigentlich für Bedürfnisse haben. Dann lieber einen ordentlichen Research machen, darauf aufbauend aber simulieren, was Lösungen sein können. Das schon eher, um da eine neue Qualität reinzubekommen.
Wir sind, glaube ich, schon seit langer Zeit als UX-Professionals auch so ein bisschen geprägt von dem, was in den USA beispielsweise passiert. Ich hatte eben als Beispiel Duolingo genommen, die jetzt ihre Abteilung nicht mehr UX nennen oder UX-Design oder ähnliches, sondern eben Product Experience. Jetzt ist in den USA gerade ein Trend, ich will es gar nicht anders nennen, aber ich nenne es einfach doch trotzdem nur Trend, zu sehen, dass bestimmte Sachen wie Diversity in Ähnliches zurückgeschoben werden. Wie siehst du solche gesellschaftlichen Trends in Bezug auf den Berufsstand oder das Berufsbild als UX-Professional, wenn man jetzt mal nicht nur über KI reden will?
Da sehen wir tatsächlich mehrere Effekte, die wir auch schon in der Diskussion haben. Punkt 1, und das kann man auch sehr kritisch sehen, KIs werden uns eine personalisierte Massenfertigung ermöglichen. Ich hatte eben schon mal darauf abgezielt, es ist ja auch möglich, dass die Nutzenden einfach über ihr Erleben entscheiden in dieser multimodalen Welt, also wie werden Interfaces ausgespielt. Das ist auch eine Möglichkeit, wo Nutzende dann sagen können, na, ich will aber eigentlich, weil ich aus einem arabischen Kontext komme, mein Interface eher von links nach rechts gestaltet sehen, als denn von rechts nach links. Die Individualisierung ist auf jeden Fall ein Riesenthema, zeigen ja auch die ganzen Mobilsysteme, wie viel und flexibel die sich mittlerweile verändern lassen und anpassen lassen an eigene Vorlieben. Das, glaube ich, kann noch viel, viel weitergehen, wenn zwischen dem ausgelieferten Produkt von einem Entwicklungsteam und dem Menschen eben noch so ein Layer dazwischen kommt, der da nochmal drüber gehen kann. Das heißt, es kann zu noch mehr Individualisierung führen. Sowohl bei digitalen Interfaces als auch bei ausgelieferten Gütern. Da zeigt Temu ja schon, wie schnell Produktzyklen sein können. Und wenn man das noch mit KI-gesteuerter Produktion und Gestaltung von Gütern verbindet, könnte das noch schneller werden. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber das ist, was man sehen kann. Auf der anderen Seite ist das eben aber ein Thema, gerade diese kulturellen Themen und das, was damit einhergeht. Die Ziele, die wir als Gesellschaft mit Masse hoffentlich weiterhin verfolgen, inklusiv zu sein, eine offene Gesellschaft zu sein, eine partizipative, demokratische Gesellschaft zu sein, da hilft uns KI nicht. Weil KIs haben per se einfach, was das angeht, keinen Gestaltungswillen. Da sind sie wirklich Tools. Sie wissen, wie Gesellschaften in ihrer Struktur funktionieren. Das haben sie einfach durch das Durchlesen des Internets und das Durchschauen von YouTube irgendwo mit gelernt. Das heißt, sie kennen kulturelle Kontexte. Aber auch da muss man sagen, sie kennen vorrangig amerikanisch-europäisch geprägte Kontexte, weil es davon einfach deutlich, deutlich mehr Inhalte im für KIs zugänglichen Netz gibt. Was in China mit 1 Milliarde Menschen läuft, ist weniger sichtbar für den Lernteil von KIs. Und andere Millionengesellschaften wie Indien sind einfach mit einem Großteil noch nicht so weit digitalisiert, dass ihr Einfluss auf den Lernanteil von künstlichen Intelligenzen sich stark auswirkt. Das heißt, es gibt einfach per se einen westlich-europäischen Bias. Und wenn wir als Menschen Lösungen gestalten und das mitdenken können, haben wir da tatsächlich einen Vorteil, der auch noch auf zumindest mittlerer Sicht bestehen bleiben wird, dass KIs das eben nicht so mit berücksichtigen werden, alles was eben Kultur, Empathie, Emotion und Ethik angeht.
Was nochmal in die Richtung, glaube ich, schlägt, die ich eben schon genannt habe, dass wir eine gewisse Expertise brauchen, um auch einfach Antworten von KI-Systemen und so weiter oder Generierungen im Allgemeinen beurteilen zu können. Jetzt seid ihr mit dem Prozess noch nicht abgeschlossen und ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern. Was sind die nächsten Schritte, die ihr geplant habt?
Genau, die Serie an Workshops läuft jetzt immer weiter. Je nachdem, wann der Podcast jetzt genau rauskommt, werden wir schon noch ein paar gemacht haben. Ziel ist aber, den Workshop-Anteil in dieser Weiterentwicklung des Berufsbildes so ungefähr bis Ende 2025 abzuschließen und dann eben in diese angesprochene Kommunikationsphase zu gehen. Ich gehe mal von aus, dann werden die Hörerinnen, die Hörer das noch rechtzeitig mitbekommen. Wenn ihr also mitmachen wollt, gerne auch Leute, die einfach sagen, ich fühle mich irgendwie in der UX-Bubble wohl, ich muss da nicht sein, ich kann auch Produktmensch sein, alle völlig gerne gesehen, kommt einfach auf der Webseite der German UPA vorbei und guckt einfach, wann das nächste Event, wenn ihr den Podcast hier gehört habt, ist, wann der nächste Workshop ist, das kündigen wir da immer bei unseren Events mit an, kommt einfach mit dazu, ist offen für Mitglieder und Nicht-Mitglieder, logischerweise kostenlos, findet online statt, also die Zugangsbarrieren sind möglichst gering.
Das klingt auf jeden Fall total hilfreich und spannend. Ich bin gespannt, was Ende des Jahres so an Ergebnissen vorliegen. Wenn du aus den bisherigen Diskussionen Tipps raus extrahieren wollen würdest, und lass uns das mal ruhig versuchen, gibt es jetzt schon etwas, das man Menschen aus der digitalen Produktentwicklung mitgeben kann, was aus der Diskussion um den Berufsstand UX Professionals resultiert?
Ich glaube, ich kann es in 5 Punkten, die wir schon ziemlich klar sehen, zusammenfassen. Das eine ist, Gestaltung und dann eben auch Umsetzung von Produkten wird in Teams passieren mit Hilfe von KI-Agenten. Das ist auf jeden Fall zu sehen und das ist eben doch mehr als nur ein Tool. Der Beitrag von KIs ist deutlich signifikanter als einfach jetzt nur von einem Figma, wie es klassisch mal war, dass es eben das Gestaltungswerkzeug ist und ein bisschen Informationen geteilt werden können. Diese Erzeugungsmaschine wird einfach mitspielen. Ein Punkt, auf den wir jetzt im Moment wenig eingegangen sind, aber der auch wichtig ist und gerade für Organisationen langfristig interessant. Es werden in Deutschland so ungefähr 16 Millionen Menschen in Rente gehen in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, die Seniors in unseren Teams werden diese Organisationen relativ zeitnah Stück für Stück verlassen. Das heißt also, es muss ganz, ganz wichtig sein für große Organisationen, dieses Wissen zu erhalten. Auch hier kann man künstliche Intelligenz natürlich sehr gut einsetzen, um dieses Wissen zu konservieren und auch aufzubereiten, so dass es eben die aktuellen Juniors dann weiterhin mitnehmen können und natürlich da im Team zusammen mit KI weiter nutzen können, damit unsere Organisationen das Wissen, was sie haben, nicht verlieren. Denn das ist gerade in Europa ein großes Asset, was wir mit der Tradition von vielen Unternehmen eben einfach mitbringen und das sollten wir auf jeden Fall nutzen. Ein weiterer Punkt, das hat sich so ein bisschen in der Diskussion, glaube ich, abgezeichnet. Rolle und Person ist nicht äquivalent. Nicht eine Person hat eine Rolle und auch umgekehrt nicht, ist eine Rolle immer nur an eine Person geknüpft. Das wird fluider werden, was auch heißt, wir werden mehr noch darüber reden, wie genau sind einzelne Fähigkeiten verteilt und auch wenn wir über die Rollendefinitionen sprechen müssen, wird sich das von den Fähigkeiten her im Team anders verteilen. Dann ganz wichtiger Punkt bei KIs und auch eigentlich bei allen anderen Themen auch, da ist gerade eine große Welle am Start und das ist auch Stand jetzt noch ein Feld, was sehr in Bewegung ist und eigentlich ist es so ein bisschen auch noch eine Wette. Wir wissen gerade nicht, wo wir im Hype-Cycle gerade sind. Sind wir noch auf dem aufsteigenden Ast oder sind wir schon oben dran? Das weiß man immer erst hinterher. Das heißt, um das einzuschätzen, auf jeden Fall immer weiter informieren und kritisch bleiben, kritisch denken, weil auch das ist eine Fähigkeit, die KIs eben nicht so haben. Das kritische Denken ist da nicht eingebaut, weil sie sollen ja immer irgendwie versuchen, dir als Nutzerin, als Nutzer ein Ergebnis zu liefern und dir eben nicht sagen, dass du völlig falsch liegst. Und auch das ist eine Fähigkeit, die wir als Menschen haben und beibehalten müssen, kritikfähig zu sein. Und als letzter Punkt, und das fasst, glaube ich, ganz viel zusammen, es gab ganz viel das Thema Digital Natives in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist etwas Neues für alle, egal welche Altersstruktur. Ich glaube, wir sollten da in gewisser Weise KI-Natives werden, also wirklich verstehen, was das mit uns macht, verstehen, was das in den Anwendungen bedeutet, im Entwicklungsprozess bedeutet, in eben auch ja, den Lösungen, die wir ausspielen, bedeutet. Und trotzdem aber weiterhin immer menschenzentriert arbeiten. Das ist, glaube ich, das, was wir immer haben werden. Wir gestalten Dinge von Menschen mit Werkzeugen für Menschen. Denn wenn wir nur von Maschinen gestalten, kann man sich einfach die Sinnfrage stellen, wozu das Ganze, wozu die ganze Energie verwenden. Die Lösungen müssen schon auch bei Menschen ankommen.
Dann haben wir, glaube ich, heute einen guten Überblick bekommen über das, was ihr gerade macht und was der aktuelle Stand ist. Wir sind alle sehr gespannt über die Ergebnisse und wir werden natürlich auch über diese Kanäle, über die Ergebnisse sprechen. Wenn ihr selbst eine Meinung habt, selbst ein Gefühl habt, selbst Erfahrungen habt, die ihr teilen wollt rund um dieses Thema, dann geben wir euch in den Shownotes jede Menge Links zur Verfügung, um euch an der Diskussion zu beteiligen, aber eben auch einige Links, damit ihr euch zu den aktuellen Diskussionen, die so stattfinden, informieren könnt. Thomas, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Und wenn ihr Input habt, gerne versucht, mich zu erreichen über LinkedIn. Da antworte ich normalerweise relativ schnell. Oder, wie schon angesprochen, über die Webseite GermUPA findet ihr alle Infos zu den Workshops in der Weiterentwicklung des Berufsbilds.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.